Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 561 des Audiocasts zu CC2 TV. Ich begrüße alle Damen, von denen habe ich lange nichts mehr gehört. Ich begrüße alle Herren und alle Jugendlichen und alle Älteren und alle, was weiß ich was, also jeder, der zuhört. Und das ist jetzt wahrscheinlich die Woche, wo wir zum ersten Mal so ein klein wenig Ahnung von dem nahenden Frühling bekommen werden. Denn das Wetter soll diese Woche schön sein, warm sein. Nächste Woche soll es zwar immer noch warm sein, aber nicht mehr ganz so schön. Gut, vom Frühling sind wir natürlich noch, zumindest vom kalendarischen Frühlingsanfang, über einen Monat entfernt. Aber schön wäre es trotzdem. Ja, zu den Themen von heute. Ich muss da wahrscheinlich mal ein Thema ein bisschen aufarbeiten aus der vergangenen Sendung. Damit möchte ich beginnen. Ansonsten ist alles beim Alten, alles vollkommen normal, vollkommen in Ordnung. Und deshalb fange ich auch gleich damit an. Selbstfahrende Autos und Haftung. Das hat doch zu einigen Reaktionen geführt, die per E-Mail gekommen sind. Auch im Forum unterhält man sich darüber. Ich glaube, da muss ich mal so ein bisschen etwas, naja, nicht richtig stellen, aber doch darauf hinweisen, was eigentlich Sache ist. Also, ein selbstfahrendes Auto, der Eigentümer, der Besitzer, ist auf jeden Fall dafür haftbar. Wenn ein berechtigter Fahrer dieses Fahrzeug fährt, was auch immer das heißt, denn es ist ja selbstfahrend, das heißt also die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt, dann hat er auf jeden Fall die Verantwortung dafür. Denn jedes Gerät, welches ich bediene und benutze, und dafür bin ich auch verantwortlich, was dieses Gerät macht und tut. Es gibt so etwas vollkommen Absurdes eigentlich für mich, wie eine Gefährdungshaftung. Und da gab es vor Jahren mal einen Fall, da stand ein Autofahrer mit laufendem Motor natürlich vor einer Ampel, weil wegen Rotlicht musste er da stehen bleiben. Von hinten kam ein Radfahrer und knallte ihn hinten aufs Auto drauf. Es kam zu einem Gerichtsverfahren. Jeder würde sagen, ist ja klar, der Junge war doof oder bekifft oder sonst was. Aber der Richter sah das anders. Gefährdungshaftung. Hätte der Autofahrer sein Auto nicht vor der Ampel richtigerweise angehalten, sondern hätte das, was weiß ich, wo irgendwo versteckt gehabt in seiner Garage oder sonst wo, wäre das nicht passiert. Deswegen bekam der Autofahrer eine Schuldzuweisung in Höhe von 30%. Es ist im Prinzip absurd, aber das deutsche Recht sieht es so vor. In dem Moment, wo ich mein Auto irgendwo im öffentlichen Verkehr hinstelle, bewege oder sonst etwas, bin ich mit Schuld, wenn etwas passiert. So, mal abgesehen von diesem für mich vollkommen unverständlichen, absurden Fall, vielleicht war das ja auch nur dieser eine Richter, der da etwas veranstaltet hat, was ja in meinen Augen nicht normal ist. Ein selbstfahrendes Auto, und das ist dann ja vielleicht so etwas wie ein selbstgehendes Pferd. Auch wenn ich auf einem Pferd sitze, ist der Verkäufer des Pferdes, der mir das angedient hat, nicht dafür verantwortlich, wenn der Gaul durchgeht und irgendetwas macht und ich ihn nicht unter Kontrolle bekomme, auch wenn ich mir die Mühe gebe, auch wenn ich nicht daran schuld bin, dennoch bin ich haftbar. Ein bisschen anders ist es vielleicht zu betrachten, wenn dieses Pferd allein durch die Gegend läuft. Also wenn wir wirklich autonome Fahrzeuge haben, die gar keinen Fahrer mehr brauchen, haben, zum Beispiel Transportunternehmen, die den heutigen Taxifahrerberuf vielleicht überflüssig machen, die müssten ja, wenn sie keinen Fahrer haben, keinen, der tatsächlich darüber verfügt, irgendwie anders haftbar gemacht werden. Und da kommt die Halterhaftung jetzt dazu? Sie wissen ja alle, wenn Sie irgendwo, was weiß ich, zu schnell gefahren sind und der Fahrer ist nicht zu ermitteln oder beim Parken genauso, dann kommt die Halterhaftung. Das heißt, jetzt muss der Halter für den nicht zu ermittelnden Fahrer bezahlen. Und genau so wird es auch sein mit diesen selbstfahrenden Autos. Ich kaufe mir 10 dieser autonomen Fahrzeuge, die werden von irgendwo angerufen, fahren selbstständig dahin, transportieren irgendjemand von A nach B. Der hat gar kein Recht, da einzugreifen, wenn das Fahrzeug Mist baut. Und auch gar keine Verpflichtung. Und dann bin ich dafür verantwortlich. Ich habe keine persönliche Schuld, aber zumindest der Schaden, der entsteht, dafür muss ich respektive meine gesetzliche Haftpflichtversicherung eintreten. Und das ist im Prinzip ja auch richtig so. Natürlich kann ich, wenn ich so ein Auto habe und das ist neu in der Garantie und da ist, was weiß ich, jede Wartung alles gemacht, kann ich sagen, pass mal auf, lieber Autohersteller, was hast du mir da für einen Dreck verkauft? Der Mist, der funktioniert ja nicht, der fährt laufend Leute um und Hunde tot und Straßenlaternen um. So geht das nicht. Okay, das ist ja was anderes. Wenn der ein Produkt in den Verkehr bringt, was nachgewiesenermaßen nicht verkehrssicher ist, dann wird er natürlich auch zur Haftung herangezogen. Solche Fälle gibt es ja schon. Da fällt irgendein Teil aus im Fahrzeug und es passiert ein Unfall dadurch. Da wird der Hersteller dieses Fahrzeuges in Regress genommen. So, damit ist im Prinzip die Sache geklärt, aber nur grob und nur oberflächlich. Im Detail wird es da sicherlich noch viele Diskussionen geben, noch viele Gerichtsurteile geben müssen, noch viele Streitereien mit Versicherungen und sonst wo. Aber der Hersteller des Fahrzeuges ist generell erstmal aus der Haftung heraus, wenn er seine Sache ordentlich gemacht hat. Und haftbar ist der Eigentümer, der dieses Ding benutzt. Abgesehen von dem eben schon angesprochenen Regressionsrecht, dass ich zurückgreifen kann, wenn dieses Ding, was ich gekauft habe, nicht den gültigen technischen, rechtlichen, irgendwelchen Regeln genügt und wenn es eben aus einem Grund, den der Hersteller zu vertreten hat, einen Schaden verursacht hat. Ja, einige haben geschrieben, das ist ja eine rein theoretische Betrachtungsweise, weil selbstfahrende Autos so schnell kriegen wir ja gar nicht. Das ist falsch. Diese Technologie, diese Entwicklung wird mit unglaublicher wissenschaftlicher Macht und Wut vorangetrieben und es stehen irrsinnige wirtschaftliche Aspekte dahinter. Aber nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, obwohl Ende des Jahres sollen schon die ersten Fahrzeuge kommen, die im Prinzip selbst fahren können. Und wenn wir uns Tesla ansehen, wenn ich mir die Tests ansehe, dass diese Teile auf total verschneiten Straßen, wo wir als Menschen schon Probleme haben zu erkennen, wo ist denn der Graben oder wo ist Ende, doch sicher und problemlos und unfallfrei gefahren sind. Wahrscheinlich noch nicht in allen Fällen. Vielleicht auch noch nicht so gut wie ein sehr guter Autofahrer, aber doch zumindest wie ein guter Autofahrer. So, und die anderen ziehen nach und die Wirtschaft ist interessiert daran, weil man hier einen ganz neuen Aspekt in den Nahverkehr hineinbringen kann, einen individuellen Nahverkehr, der aber nicht durch uns gesteuert oder verantwortet werden muss. Also, unterm Strich, haftbar ist der, dem die Büchse gehört, letztendlich. Möglicherweise kann er den Hersteller in Regress nehmen, aber direkt erstmal ist der verantwortliche Fahrer oder Aufpasser im Fahrzeug dafür zuständig und muss den Kopf hinhalten, beziehungsweise seine Versicherung, wenn man ihm keine Schuld nachweisen kann. Fein raus ist der, der nur als Beifahrer mitfährt, entweder mit oder ohne Fahrer in diesem Fahrzeug. Denn der braucht keinen Führerschein, der darf durchaus mitgenommen werden, wenn er besoffen ist, der kann schlafen oder sonst etwas. Und das ist die Zukunft und darauf müssen wir uns einstellen. Forscher des DLR, das steht für Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, für diejenigen, die es nicht wissen, ist eine neue Technologie zur Datenübertragung gelungen, und zwar eine optische Datenübertragung. Also man hat im Sinn, dass man eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung zu Satelliten herstellen will. Und das haben sie ja nun erstmal geschafft in verschiedenen Versuchen. Diese TRUST, T-H-R-U-S-T genannte Technologie, das ist eine Geschichte, mit der man mittels Laserstrahlen Informationen übertragen kann. Ich meine, das haben wir in vielen anderen Bereichen auch, dass man das heute schon macht und kann. Aber hier geht es darum, dass man das mit einer Geschwindigkeit macht, die es bisher noch nicht gegeben hat. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von 1,72 Terabyte pro Sekunde hat man über eine Entfernung von ca. 10 Kilometer die Informationen übertragen können. Ja, das ist ein bisschen abstrakter Begriff, 1,72 Terabyte pro Sekunde. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie hätten 45 DVD, die kleinen silbernen Scheiben, die es mal gab. Ich weiß gar nicht, sind die noch da oder verdrängt worden durch Fläche und Ähnliches. Also 45 DVD pro Sekunde. Das ist die Datenmenge, die 1,72 Terabyte pro Sekunde entspricht. Das ist doch enorm. Wenn ich mir jetzt überlege, die Datenmengen, die damit übertragen werden können, das ist in einem Bereich, wo man Kommunikation deutlich vereinfachen könnte, wenn wir darüber unsere Datenleitungen aufbauen würden, wenn wir darüber auch die ganzen Messergebnisse aus dem All von unseren Satelliten, die da sind, und ganzen Raumstationen und sonst was, wenn man die wirklich schnell, diese vielen, vielen Messdaten übertragen könnte. Die Übertragung erfolgt im K-Band, das schreibt sich groß K, klein a. Und das ist ein Band, was seit langer Zeit für die Satellitenkommunikation und Übertragung verwendet wird, liegt im Bereich von 26,5 bis etwa 40 Gigahertz oder genau 40 Gigahertz, da ist die Grenze. So, und jetzt hat man gesagt, okay, das waren jetzt alles so Laborversuche, wir müssen das mal im freien Feld versuchen. Und dann haben sie ihren ganzen hochtechnischen Kram gepackt und sind, um mal zu sehen, wie der Einfluss der Atmosphäre auf die Datenübertragung ist, denn das ist ja nicht ganz so einfach bei optischer Übertragung. Wir wissen ja selbst, dass man nicht immer alle Berge ringsherum sehen kann. Aber man hat zwischen dem Hohen Peißenberg und Weilheim eine Strecke aufgebaut, dass die Entfernung entspricht so 10,4 Kilometer. Und hat doch erstaunlicherweise gefunden, dass das einwandfrei funktioniert, dass es keine atmosphärischen Störungen gab, dass es keine großen, nicht korrigierbaren Aussetzer bei der Datenübertragung gab. Das heißt, das Experiment war erfolgreich. Wenn man jetzt sagt, na gut, 10,4 Kilometer, die Satelliten da oben, mit denen die Kommunikation aufgebaut sind, die sind ja deutlich weiter weg. Ja, schon. Nur, Probleme macht ja eigentlich nur die Atmosphäre. Und wenn man da in 10 Kilometer Höhe ist, da ist nicht mehr allzu viel davon da. Und noch ein bisschen weiter nimmt sie weiter ab. Das heißt, nach oben wird die Luft immer dünner. Und deswegen kann man diese 10,4 Kilometer durchaus als realistischen Test sehen, weil die atmosphärische Dämpfung in diesem Bereich auf der Erdoberfläche etwa dem entspricht, was man auch zu erwarten hat, wenn man mit irgendwelchen Geräten, Satelliten, Raumschiffen oder sowas außerhalb der Erdatmosphäre kommunizieren will. Also, man könnte sagen, wenn die Forschungsergebnisse dann irgendwann abgeschlossen sind und wirklich in eine Technologie einfließen zur Kommunikation mit vielleicht sogar irgendwann mit dem Mars, wenn da die ersten Männlein rumhüppen sollten, kann man denen dann auch den neuesten Kinofilm ganz schnell mal darüber schicken. Mal einen Bruchteil von einer Sekunde. Also die Technik, die Technologie, die dahinter steckt, ist im Moment noch sehr, sehr aufwendig. Aber diese Versuche lassen darauf schließen, dass man innerhalb von ein, zwei Jahren doch so weit ist, dass man diese Irrsinnsdatenmenge wirklich sicher übertragen kann. Wenn Sie Gmail, nee, man sagt ja eigentlich Gmail, Kunde sind, also die E-Mail-Dienste von Google in Anspruch nehmen, dann könnte es sein, dass Sie heute, am 13. Februar, irgendwas nicht mehr übertragen können. Warum? Weil ab heute von Gmail die JavaScript-Dateien, wenn Sie die versenden wollen, geblockt werden. Diese Anhänge, gut, Google macht ja schon seit Jahren da so einige Geschichten, dass sie bestimmte Dateien, die sie im Moment nach eigenen Angaben nur an den Endungen erkennen, also .exe oder .bat oder so weiter, dass sie die nicht übertragen. Und die werden sogar in eine ZIP-Datei, also wenn sie Dateien zusammenpacken in eine Archivdatei, eine ZIP-Datei, dann werden die sogar da drin erkannt und nicht weitergeleitet. Google sagt, man will versuchen, den Anwender dadurch zu schützen, dass man jetzt auch JavaScript-Dateien blockiert, weil oft doch Schadsoftware mit übertragen wird und das will man damit verhindern. Also Gmail will ganz klar vor Malware schützen. Das ist ja eine schöne Geschichte. Nur was macht derjenige, der jetzt zum Beispiel als Firma oder sonst was solche Dateien übertragen will? Das ist nicht ganz so einfach. Entweder er sucht sich einen neuen Provider oder er glaubt Google und sagt, okay, die sagen, sie gucken da nicht rein, ob was das für eine Datei ist, sondern die gucken sich nur die Endungen an. Da hängt man also anstelle von JS an die Datei hinten dran irgendetwas, was heißt wie Banane oder TXT oder sonst etwas. Und dann funktioniert es jedenfalls im Moment noch. Irgendwann wird Google wahrscheinlich auch das erkennen und was möglicherweise noch dahinter steckt, das ist, dass Google versuchen will, seine Kunden von Gmail auch auf Google Drive umzubiegen, dass man also darüber solche Dateien austauschen soll und austauschen kann. Ob das so gewollt ist oder ob das einfach nur wirklich einer Verantwortung entspringt, die Google sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, das muss man abwarten, wenn in einem Jahr oder zwei die Erfahrungen da sind. Was hat Google weiter vor und wie hat sich die Situation entwickelt? Also, ab heute blockiert Gmail JavaScript-Dateien bei der Übertragung. Moore's Law, also das Moore'sche Gesetz, nachdem sich mittlerweile alle 18 Monate die Leistung, die man über Packungsdichte, über Geschwindigkeit, über alles Mögliche herausrechnet oder bestimmt oder auch über die Anzahl der einzelnen Elemente pro Größeneinheit, Flächeneinheit, mittlerweile sogar Rauminhalt, die soll sich verdoppeln alle 18 Monate. Und dieses Gesetz, was der Herr Moore damals aufgestellt hat, das ist bisher immer noch gültig, auch wenn es die eine oder andere Anpassung gab. Und mittlerweile denken aber viele Leute, das kann ja nicht ewig so weitergehen, dass sich alle 18 Monate der ganze Kram verdoppelt. Und jetzt hat der Intel-CEO, das ist dieser Herr Krychanik, Brian Krychanik, der war übrigens früher mal in der Fab 17 tätig, also in der Entwicklung für Fertigungstechnologien, für Prozessoren und sowas, der hat vergangenen Monat, ich glaube, das war sogar noch während der Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas. Ich habe ja ein paar Einblicke da reingegeben. Da hat er gesagt, also wir sind dabei und wir stehen letztendlich ganz kurz davor, eine neue Technologie einzuführen. Der Codename, den Intel dafür gewählt hat, das ist Cannon Lake. Und diese Cannon Lake Chips, und die sollen in einer 10-Nanometer-Technologie gefertigt werden. Diese 10 Nanometer, das ist nochmal ein deutlicher Schritt, die Strukturen zu verkleinern, denn 10 Nanometer, im Moment arbeitet Intel mit der 14 Nanometer Technologie, und die nennt sich 14FF Plus oder so etwas, und das ist dann Kaby Lake, die Technologie wird so genannt, die haben ja immer so merkwürdige Namen dafür. Und dann nutzt man diese Technologie für Ultrabooks und diese Mini-PCs und so weiter. Und diese Cannon Lake, die sollen schon Ende diesen Jahres verfügbar sein und sollen nochmal sowohl einen Leistungssprung in der Arbeitsleistung bringen, eine Leistungsreduktion in der Stromaufnahme bringen und von der Technologie her, dadurch, dass sie weniger Strom aufnehmen, weniger Wärme produzieren und kleinere Gehäuse dann haben können, auch nochmal einen Schritt in die Miniaturisierung weiter tun. Also, es geht weiter. Die Moore'schen Gesetze haben nach wie vor Gültigkeit und die 10-Nanometer-Prozessoren Cannon-like von Intel werden Ende des Jahres schon vielleicht in die ersten unserer Geräte eingebaut werden können. Eine Applikation, die Sie noch nicht bei Apple im App Store oder bei Google Play Store bekommen können, aber die dennoch in Kürze verfügbar sein wird, ist vom Fraunhofer IFF entwickelt worden. Und zuerst habe ich gedacht, ich gucke mal auf den Kalender, ob das nicht der 1. April-Scherz ist für dieses Jahr. Aber da sind wir noch ein bisschen früh dran. Die machen Folgendes. Die nehmen ein Mobiltelefon, ein sogenanntes Smartphone, und schieben ihre Applikation da drauf und nutzen die Kamera und zum Teil auch die LED zur Beleuchtung von Objekten, um Sachen zu überprüfen. Überprüfen, das heißt, das, was wir mit unseren Augen zwar sehen, aber nicht auseinandernehmen können, nicht wirklich differenziert betrachten können, das macht man damit. Es ist eine Applikation, die einen Spektralscanner, minimalster Version, nachbildet. Es ist eine reine Softwarelösung, keine Hardwarezusätze. Also man kann sich vorstellen, dass man in einen Laden geht und nimmt sich irgendwo eine Banane oder sonst was, die als Bio gekennzeichnet ist, guckt mit seinem Mobiltelefon diese Banane an und kann dann erkennen, ob diese Frucht schon mal mit Pestiziden behandelt worden ist. Was ja, wenn sie ein Bio-Label trägt, nicht sein darf. Und genauso kann man sich auch andere Sachen ansehen. Man könnte zum Beispiel, wenn Sie ein Auto kaufen wollen, ein gebrauchtes Auto, und der Verkäufer sagt Ihnen, ja klar, ist unfallfrei, dann können Sie damit da drauf sehen und können kleinste Farbänderungen und Unterschiede damit erkennen. Das heißt, das macht die Applikation für Sie nicht. Sie müssen jetzt das Bild selbst interpretieren. So, und man sagt also, das ist also wissenschaftlich fundierte Überprüfung, die man damit durchführen kann. Und normalerweise wäre das mit einem sehr, sehr hohen Messaufwand verbunden. Also, eine ganz normale Applikation mit der Bezeichnung HawkSpex, HAWKSPEX, wurde entwickelt und die soll unsere normalen Smartphones dazu in die Lage versetzen, Dinge zu beurteilen, die wir selbst so nicht einschätzen können. Das Ganze passiert über das reflektierte Licht des Objektes, indem man die Intensität dieser Reflexion misst und farbunabhängig erfasst. So, und jetzt kommt eigentlich das Geniale daran, das Objekt wird in einem Display nacheinander mit verschiedenen Farben beleuchtet, was ja im Prinzip trivial ist. Und als Resultat kann dann ausgegeben werden, nachdem ein Algorithmus, der der Kern der Sache ist, jetzt diese verschiedenen Messungen über das Farbspektrum verglichen und analysiert hat, ob sich da nun irgendetwas auf der Oberfläche befindet, was wir nicht sehen, ob sich da irgendwo ein Lack an unserem Auto irgendwie anders ist, ob irgendeine Oberfläche chemisch behandelt worden ist und verändert worden ist und so weiter. Also eine Denkleistung, muss man eigentlich sagen. Man hat eigene Überlegungen, eigene geniale Ideen in ein kleines Programm gepackt und das kann dann mittels unseres normalen Klugklauts das erkennen, wozu wir nicht in der Lage sind. Aber wie gesagt, noch kann man sie nicht laden, aber man kann aufpassen, wenn es soweit ist. Von Graphen haben Sie sicherlich schon mal gehört. Das ist eine zweidimensionale Schicht von Kohlenstoffatomen, die die unterschiedlichsten Eigenschaften aufweisen und die immer wieder überraschen, was alles damit möglich ist. Und 2004 wurde das entdeckt und seitdem denken die Wissenschaftler darüber nach, dass Graphen im Prinzip auch die Supraleitfähigkeit haben müsste. Aber war bisher nicht so. Jetzt gibt es aber einen Bericht in Nature Communications. Da wird darauf hingewiesen, dass es nun doch möglich ist. Es sei wohl eine schlafende Eigenschaft gewesen von Graphen. Und diese Eigenschaft hat man aber nun herauskitzeln können. Und zwar haben Forscher an der University of Cambridge dieses Potenzial entdeckt. Supraleitung. Was ist Supraleitung eigentlich? Immer wenn wir einen Strom fließen lassen durch unsere normalen Materialien, die ja einen Widerstand haben, einen elektrischen Widerstand, da kommt am Ende nicht genauso viel Leistung an, wie wir am Anfang hineinstecken, weil dieser elektrische Widerstand sorgt dafür, dass ein Spannungsabfall entsteht und dieser Spannungsabfall und der fließende Strom, die ergeben die Leistung, die auf dem Leiter quasi verbraucht wird. Die muss man also abziehen von dem, was man am Anfang hineinschickt und bekommt dann, was am Ende rauskommt. Supraleitfähigkeit macht aber jetzt den ohmschen Widerstand absolut den Gar aus. Diese supraleitfähigen Materialien, die aber nur bei sehr niedrigen Temperaturen, ich glaube mittlerweile sind wir so bei minus 170 Grad Celsius, ist die höchste Temperatur, bei der das möglich ist. Die Supraleitfähigkeit sorgt also dafür, dass kein ohmscher Widerstand mehr da ist. Das heißt, wir haben auf der gesamten Leitung keine Verluste. Das ist also jetzt ein neuer Schritt, eine neue Anwendung für Graphen. Jetzt überlegt man sich natürlich, dass solche supraleitenden Sachen ganz neue Ideen wahr werden lassen können. Also zum Beispiel supraleitende Quantenvorrichtungen für Hochgeschwindigkeitscomputer könnte man damit schaffen. Genauso kann man aber auch die Magnetschwebebahnen auf eine ganz neue Ebene heben, dass man hier mit Supraleitfähigkeit, mit einmal angestoßenen Schwingkreisen durchaus in der Lage ist, so ein Ding lange, sehr, sehr lange schweben zu lassen, ohne neue Energie hinzuzuführen. Die Forschung freut sich auf so etwas, weil der in der Supraleitung als P-Welle bekannte Effekt tatsächlich bisher nicht zu beweisen war. Aber man hofft nun, dass man mit diesen neuen Überlegungen, die von diesen Dr. Angelo Di Bernardo und Dr. Jason Robinson erstmal vorgeführt worden ist, dass man damit eine neue Entwicklung in den Materialien angestoßen hat. Kommen wir gleich zu noch so einem merkwürdigen Thema. Nein, eigentlich ein schönes Thema, denn Wissenschaft und Forschung und neue Entdeckungen sind ja schön. Aber hier ist etwas, was scheinbar physikalische Gesetze verletzt. Die Elektroniker werden sicherlich irgendwann schon mal was von dem Wiedemann-Franz-Gesetz gehört haben. Das beschreibt den festen Zusammenhang zwischen der Wärmeleitfähigkeit und der Stromleitfähigkeit von Metallen. Das heißt mit anderen Worten, ein Metall, welches gut die Wärme leitet, das leitet auch gut den Strom. Und dieses Gesetz ist bisher niemals irgendwo widerlegt worden. Das ist fest. Aber Wissenschaftler der University of California, also Berkeley, die haben entdeckt, dass Vanadiumdioxid ein guter Stromleiter ist, aber so gut wie keine Wärme leitet. Das war erstmal überraschend. Strom- und Wärmeleitfähigkeit von diesen VO2 kann mit anderen Materialien verändert werden. Das heißt, man kann also Strom- und Wärmeleitfähigkeit quasi in dieses Material hinein programmieren, könnte man sagen. Wenn man zum Beispiel einen solchen Kristall mit Wolfram dotiert, dann würden die Temperaturen des Phasenübergangs niedriger werden, als es bei dem VO2 mit den metallischen Eigenschaften normalerweise zu erwarten ist. Und die Erklärung dafür ist ganz einfach, dass die Wärmeleitfähigkeit des Materials hauptsächlich durch Photonen erfolgt. Also das sind dann Gittervibrationen. Und die Stromleitfähigkeit, das ist die Elektronenbeweglichkeit. So, und jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen, neuem Material, hat man etwas geschaffen, wobei die Wärmeleitfähigkeit nur noch ein Zehntel dessen beträgt, was man normalerweise erwarten würde gegenüber der Stromleitfähigkeit. Ein neues Material also, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unsere bisherigen physikalischen Gesetze, die wir selbst gemacht haben, geändert werden müssen, wo sie also falsch waren, damit wir das, was jetzt faktisch richtig ist, doch wieder da hineinbekommen. So, jetzt kommt noch einer, der hört sich auch an wie 1. April, aber ich habe es mehrfach durchgelesen, habe mehrere Quellen gefunden und die dahinterstehenden Physiker, Wissenschaftler sind alle ernsthaft. So. Es geht um Zeitkristalle. Das ist jetzt nicht irgendein Modeausdruck oder sowas, sondern wirklich Kristalle, die sich in der Zeit wiederholen. So wie das Gitter von Kristallen, aber ganz langsam. Also, an der Universität Berkeley hat der Physiker Norman Yao, das schreibt sich Yao, eine Entdeckung gemacht, das heißt, ein Kristall mit einer eindimensionalen Kette von Yttrium-Ionen aufgebaut, wobei sich jedes Ion so verhält wie ein Elektronenspin. Es gibt langreichweitige Wechselwirkungen und das sollte dem Physiker eigentlich jetzt etwas sagen. Aber ich versuche es nochmal ein bisschen besser oder deutlicher zu sagen. Also Diamanten, das wissen wir, das sind Kristalle. Ja, es gibt Diamanten, Halbedelsteine, Edelsteine oder jede Menge Unterarten, Amethyst und Quarzkristalle und so weiter. Diese Kristalle sind aber nach Yao nur die Spitze des Eisbergs von dem, was uns jetzt bekannt ist. Diese Kristalle haben aber alle eins gemeinsam, und zwar eine atomare Struktur, die sich im Raum wiederholt, wie zum Beispiel das Kohlenstoffgitter eines Diamanten. So, und er sagt jetzt, warum können Kristalle nicht auch eine Struktur haben, die sich in der Zeit wiederholt? Und daher kommt dann auch der Begriff Zeitkristall. Es wurde vor 3 Wochen in der Zeitschrift Physical Review Letters etwas veröffentlicht, was versucht zu beschreiben, was ein solches Zeitkristall sein soll. Dieser Yao ist ein Assistenzprofessor für Physik in Berkeley. Der beschreibt, wie die Herstellung und Messung der Eigenschaften solcher Kristalle erfolgen könnte. Und er sagt voraus, wie die verschiedenen Phasen um die Zeitkristalle aussehen könnten. Also sowohl flüssig wie gasförmig und so weiter, wie die Zusammenhänge sind. Dass das jetzt nicht nur seine eigene Spinnerei ist, das zeigt, dass zwei weitere Gruppen versucht haben, diese Ergebnisse bereits im vergangenen Jahr aufzugreifen und eigene Zeitkristalle oder sagen wir erstmal Kristalle geschaffen haben. Und zwar war das eine Gruppe an der University of Maryland und die andere an der Harvard University. So, und beide haben Erfolge beschrieben, die sie, obwohl sie auf ganz unterschiedlichen Wegen an diese Thematik herangegangen sind, doch im Endeffekt vergleichbar machen. Diese Kristalle wiederholen sich in der Zeit, weil sie regelmäßig angestoßen werden. Das ist so eine Art, als würde man sie antippen. Und diese Bewegung, diese Reaktion der Kristalle, die ist nicht nur aktuell in diesem Moment da, sondern sie ist auch in der Zeit vorhanden. Das heißt, sie wiederholt sich, das, was ich aktuell daran tue, in der Zeit, sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft. Nun ist klar, wenn ich mit dem Hammer auf so einen Kristall haue und er geht heute kaputt, dann ist er morgen auch noch kaputt. Aber dass er in der Vergangenheit kaputt geht, das ist jetzt unserer Denkweise geschuldet, weil wir denken natürlich materiell. Hier geht es aber um Strukturen in dem eigentlichen Diamant. Es ist nicht so einfach zu begreifen, wenn... Naja, also man sagt eigentlich jetzt, es ist eine neue Phase der Materie. Und ein Beispiel für Nicht-Gleichgewicht in der Materie. Das letzte halbe Jahrhundert, sagen die Forscher, habe man Gleichgewichtsmaterie wie Isolatoren oder Metalle und so weiter untersucht. Und mittlerweile hat man einen vollkommen neuen Bereich der Kristalle, diese Nicht-Gleichgewichtssubstanzen erforscht bzw. erdacht. Es gibt hier nur zwei physikalische Beispiele mittlerweile dafür. Theoretisch sollte also, auch wenn es noch nicht nachgewiesen ist, dieser Kristall durch seine Zeiteigenschaften zum Beispiel ein perfekter Speicher sein können, wie man ihn zum Beispiel auch bei Quantencomputern nutzen könnte. Diese Leute, da ist zum Beispiel Chris Monroe von der Universität von Maryland, die haben eine Conga-Linie aus 10 Ytterbium-Ionen erstellt, deren Elektronenspins interagieren, ähnlich wie in einem Quantensystem. Das heißt also, die Quantencomputer, wie man sie bisher aufgebaut hat, haben gleiche Grundlage. Um diese Ionen aus dem Gleichgewicht herauszubringen und sie auch dann ungleich zu halten, wollen die Forscher abwechselnd mit einem Laser ein Magnetfeld aufbauen und einen zweiten Laser benutzen, um einen Spin zu erzeugen. Den Spin der Atome natürlich. Und es sollen dann die Sequenzen dieser synchronisierten Ionen gespiegelt werden, sodass sie sich mehrfach wiederholen können, weil die Spins zusammenwirken, gleich wirken. Und es gibt also dann ein wiederholendes Muster in der Zeit. Übrigens, bereits 2012 hat Frank Wilczek, ein Nobelpreisträger, vorgeschlagen, solche Kristalle zu erzeugen, herzustellen, künstlich herzustellen. Und im vergangenen Jahr haben theoretische Physiker an der Princeton University und an der Universität Santa Barbara bereits bewiesen, dass ein solcher Kristall hergestellt werden kann. Es fehlt noch der Beweis des Zeitelements. Aber wenn man dann liest, was die Leute da so schreiben, zum Beispiel schreibt Yao da, aus der Perspektive der Quantenmechanik können Elektronenkristalle bilden, die nicht mit der zugrunde liegenden räumlichen Translationssymmetrie der geordneten dreidimensionalen Anordnung von Atomen übereinstimmen. Dies bricht die Symmetrie des Materials und führt zu einzigartigen und stabilen Eigenschaften, die wir als Kristall definieren. Ein Zeitkristall allerdings bricht Zeitsymmetrie. In diesem speziellen Fall erzeugen das Magnetfeld und der Laser, die periodisch die Ytterbium-Atome anstoßen, eine Wiederholung im System mit der doppelten Periode der Treiber, was in einem normalen System nicht vorkommt. Er sagt noch weiter, wäre es nicht seltsam, wenn du den Gel-O anstößt und herausfindest, dass irgendwie auf einer anderen Zeitebene eine Reaktion passiert. Ich weiß zwar nicht, wie er das machen will auf einer anderen, aber das ist die Essenz der Zeitkristalle. Sie haben einige periodische Treiber, die eine Periode T hat, aber das System irgendwie synchronisiert ist, sodass sie beobachten, dass die Symmetrie mit einer Periode, die größer als T ist, oszilliert. So ganz verstanden habe ich es noch nicht, was er eigentlich damit meint. Was dabei herauskommt, ist allerdings, dass es sich hier um eine vollkommen neuartige Überlegung zur Materie handelt, dass eine neue Phase möglicherweise, die wir bisher noch gar nicht betrachtet haben, dazu kommt. Und diese neue Phase könnte dann eine Eigenschaft darstellen, die uns bisher vollkommen verborgen geblieben ist. Eine Eigenschaft von Materie, eine Eigenschaft von Kristallen, die in einer bestimmten Art und Weise angeregt worden sind. Die Arbeit soll auf jeden Fall fortgesetzt werden, auch wenn es da noch unglaubliche Schwierigkeiten gibt. Denn man ist ja erst ganz am Anfang dieser Überlegung. Diese Informationen, die ich hier habe, die kommen also sowohl von der Universität von Kalifornien, also Berkeley, und von vielen anderen Universitäten. Geschrieben hat das der Robert Sanders, der bekannt ist für solche wissenschaftlichen, grenzwissenschaftlichen Artikel. Also, wenn Sie mich jetzt fragen, was macht das Zeug denn nur eigentlich? Also, was ich daraus erkannt habe, dass ich es nicht verstanden habe. Denn die Zeit selbst, es kann nicht sein, dass ich heute so ein Ding anstoße und vor 1000 Jahren hat sich das dann schon geändert. Dann brauchte ich es ja heute auch nicht mehr anzustoßen. Aber irgendwas denken die Leute sich dabei, denn es sind ja wirklich hochdotierte Wissenschaftler darunter, die so etwas erzählen. Es geht vielleicht auch um eine ganz andere, einfache Sache, dass man hier in irgendeiner Art Informationen abbilden kann, die über die Zeit hinaus dauern. Das heißt nicht altern oder so etwas, sondern dass man Informationen aufprägen kann. Aber was man damit machen will, das habe ich nicht verstanden. Tja, Touchscreen kennen wir ja alle. Aber jetzt gibt es eine Firma, ein US-Unternehmen, die haben das übrigens auch schon auf der CES vorgestellt, aber sind jetzt wieder damit herausgekommen. Die Firma Tanvas, T-A-N-V-A-S, die will Displays entwickeln und auf den Markt bringen, was auch schon rudimentär funktioniert, die man abtasten kann mit dem Finger. Und dadurch soll man in der Lage sein, auf der Oberfläche eines Touchscreens etwas zu fühlen. Das soll elektrostatisch funktionieren. Das heißt also, man bringt unterschiedliche Ladungen auf die Oberfläche und dadurch, dass diese Ladungen ja nun anziehende oder abstoßende Wirkung auf unsere Finger haben, sollen wir scheinbar vorhandene Oberflächenunterschiede oder Strukturen erkennen können. Diese elektrostatische Aufladung, die soll in Echtzeit passieren, aufgrund von 3D-Bildern zum Beispiel, soll das herausgerechnet und in elektrostatische Aufladung umgewandelt und damit eben die Oberflächenstruktur simuliert werden. Was man damit will, also Tanvas sagt, wir könnten uns vorstellen, dass wir Stoffe, die von vielen Firmen verarbeitet werden, die aber vorher natürlich geprüft werden müssen. Früher hat man Stoffmuster gehabt, um Farbe, Struktur und Form zu bestimmen. Das könnte man heute anders machen, indem man einfach 3D-Fotos von diesen Stoffen macht und diese 3D-Fotos auf einen solchen oberflächenfühlbaren Display wiedergibt, sodass man die Stoffstruktur mit den Fingern ertasten kann. Man kann das natürlich auch noch zoomen, etwas, was man mit dem normalen Stoff nicht machen kann, vergrößern, um die Struktur noch besser ertasten zu können. Außerdem ist das auch angedacht für die Spielebranche, dass man das in Spiele in irgendeiner Art einsetzt oder Menschen, die in ihrem Sehen eingeschränkt sind und sowieso viele Dinge ertasten können und müssen. Und das ist ja nun mal eine neue Idee, denn etwas in dieser Art habe ich bisher noch nicht gelesen. Man spricht natürlich auch, dass man Touchscreens, die jetzt einen doppelten Sinn haben, nicht nur zur Eingabe von irgendwelchen Kommandos, sondern die man auch abfühlen kann, dass man das in Autos verwenden kann. Da haben wir immer mehr von diesen bunten Displays und dass man hier auf Schalter und Knöpfe verzichten kann, denn man hat eine haptische Komponente jetzt. Das heißt, man greift auf einen glatten Bildschirm und hat einen optisch angedeuteten und haptisch simulierten Schalter oder Drehknopf oder was auch immer. Und ja, man braucht keine Knöpfe mehr und keine Schalter mehr. Man nimmt eben ein Display so, wie das schon seit Jahren in der Autobranche der Fall ist. VW hat mit seinem Konzeptfahrzeug, diesem Golf R Touch, auch schon einen solchen haptischen Feedback eingebaut. Das heißt also, es ist nicht irgendwo aus der Welt, sondern die Autoindustrie zeigt schon Interesse daran. Man muss nur mal sehen, wie es denn allgemein ist. Ich habe also so ein Ding noch nicht betatschen können, aber ich würde es gern mal tun. So, das war's schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine wunderschöne Vorfrühlingswoche. Wenn ich da rausgucke, es ist ja wirklich schön, das Wetter. Jetzt die Frage, schneide ich noch? Naja, Sie wollen es ja heute Abend hören. Also, machen wir das. Schauen Sie einfach mal im Shop hinein. Bittis sind noch da und auch einige andere Sachen. Und ich denke, wenn Sie irgendjemandem eine Freude machen wollen oder sich selbst, sollten Sie einfach zuschlagen. Zuletzt aber nicht vergessen, ein herzliches Dankeschön an die Spender. In den Fernsehsendungen werden sie ja immer regelmäßig eingeblendet, am Ende der Fernsehsendung. Und ich bitte Sie, wenn die Möglichkeit besteht, auch daran zu denken, wir brauchen noch ein bisschen was für die laufenden Kosten, die immer wieder zuschlagen. Und wir machen keine Werbung und wir haben kein Sponsoring. Und alles, was hier gesagt wird, das ist entweder der Versuch einer sachlichen Darstellung oder die persönliche Meinung der Redaktion. Niemals die Meinung irgendeines Herstellers oder sonst jemand. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis kommenden Montag. Da gibt es ein ganz heißes Thema. Das habe ich noch nirgends gehört und gesehen. Da haben wir eine Sache aufgedeckt. Das ist die Sauerei an sich. Jeder, der einen Kluglaut hat, muss unbedingt zugucken. Ja, dann sage ich Tschüss bis Montag. Und wenn Sie nur Hörer sind, Tschüss bis in 2 Wochen Montag.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.